Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2020. Stand jetzt sind wir es wieder hier auf meinsportpodcast.de.
Wir, das sind Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und Andreas Wurm, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der Fußballnationalmannschaft.
Schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Jetzt ist es durch, die ersten Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga sind gefallen. Freud und Leid auch da wieder ganz nah beieinander.
Jo, die Bayern sind jetzt auch praktisch und ganz faktisch deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch.
Und am anderen Tabellenende ist Paderborn jetzt auch definitiv abgestiegen. Wir schauen auf diese Entscheidungen gleich nochmal ausführlich. Es ist aber noch mehr passiert und es wird auch noch mehr passieren.
Und darum hier unser kleiner Überblick auf die nächsten gut noch 20 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Wir feiern eine der Williams-Schwestern, denn die ältere von beiden wird heute 40. Ans Aufhören denkt sie aber trotzdem noch lange nicht.
Wir blicken zurück auf einen Meilenstein der deutschen Reitsportgeschichte und wir lassen dieses Ereignis noch einmal aufleben. Wir haben Top und Flop für euch und eine Zwischenbilanz vom Basketball-Finalturnier in München. Für Fechter und Crailsheim ist das Turnier ja jetzt beendet. Raster schließt auf Rang 9 ab. Crailsheim wurde abgeschlagen letzter.
Und bevor wir etwas genauer auf den 32. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga schauen, schnell noch zwei Ergebnisse von gestern Abend in der zweiten Liga. Da kam der HSV nämlich nicht über ein 1:1 gegen VfL Osnabrück hinaus, steht noch auf 2. Der VfB Stuttgart kann aber beim Sieg heute gegen Sandhausen, wenn er ihn denn holt, wieder auf den direkten Aufstiegsplatz springen. Das Schneckenrennen um den Aufstieg in Liga 2. Und schon ein sehr bemerkenswertes Thema. Und jetzt gehen wir aber rein in den Dienstagabend, in den Rückblick auf gestern Abend in der ersten Bundesliga.
Stand jetzt aktuell.
Es hatte eigentlich niemand wirklich daran gezweifelt, aber jetzt ist es amtlich. Der FC Bayern ist Meister zum 30. Mal, insgesamt zum 8. Mal in Folge. Im Regen von Bremen war es aber wahrlich keine wirklich Meisterleistung.
Nee, das war es ganz und gar nicht, musste es allerdings auch nicht. Für die Bundesliga reicht bei den Bayern auch irgendwie der Schongang. Bayern agierte ein bisschen fahrig, Bremen durchaus im Rahmen seiner Möglichkeiten frech, aber letztlich auch ein bisschen im Pech. Bayerns Davis, der hätte für ein Nachtreten in der ersten Hälfte durchaus glatt rot verdient gehabt. Eigentlich darf es da auch gar keine zwei Meinungen geben, aber vom VAR wurde das Ganze nicht mal überprüft. Davis kam da mit Gelb davon und dann war es mal wieder Bayerns individuelle Klasse. Boateng, der eine tolle Rückrunde spielt, mit tollem Chip, und Lewandowski mit perfekter Brustannahme und blitzschneller Verarbeitung im Fallen. Der rückte dann die Verhältnisse kurz vor der Pause gerade, schoss das Tor des Tages. Im zweiten Durchgang passierte dann Tore technisch nichts mehr, aber Davis, der flog dann doch noch vom Platz, diesmal dann für ein Foul, das nicht annähernd gelbwürdig war. Man nennt sowas, glaube ich, Konzessionsentscheidung. Ist eigentlich nicht erlaubt, aber wurde vom Schiedsrichter trotzdem angewendet. Der flog also runter und in der Schlussphase, da hatte Bremen doch nochmal ein bisschen die Oberhand in dem Spiel. Da musste Manuel Neuer nochmal sein ganzes Können zeigen, um gegen Werder dann den Titel auch festzuhalten. Also die Bayern sind Meister und für Bremen, ja gut, da wird es unten im Abstiegskampf eng, aber es wird insgesamt da sehr spannend noch auf den Plätzen 15, 16 und 17. Auf 18 nicht mehr.
Aber nicht nur der Meister steht fest, sondern eben auch der erste Absteiger, du hast es gerade gesagt. Und auch der war so wahrscheinlich wie die Meisterschaft von den Bayern. Paderborn schoss sich beim öden Kick in der Alten Försterei bei Union Berlin endgültig selbst aus der Liga und rein in Liga 2. Eigentor per Kopf von Zolinski. Schon bitter, aber vom Spielverlauf hat das auch genau das richtige Ergebnis ergeben. Und sind wir mal ehrlich, auch vom Saisonverlauf her. Union hält damit die Klasse und Paderborn ist einfach zu schlecht für die Bundesliga, auch wenn sie immer mal wieder Achtungserfolge erzielt haben und es aufflackerte, ein kleines Aufleben. Letztlich reicht sowas bei weitem nicht, um im Oberhaus eine Rolle zu spielen. 4 Siege aus 32 Spielen, das spricht eine klare Sprache.
Im Rennen um die Champions League ist dagegen ein Platz noch ziemlich heiß umkämpft. Dort gibt's einen Zweikampf zwischen Gladbach und Leverkusen und Stand jetzt hat wieder Gladbach die Nase vorne. Die können nämlich doch noch gewinnen und das trotz Verletzungssorgen. mit 3:0 ungefährdet und auch völlig verdient gegen den komplett enttäuschenden VfL Wolfsburg. Das sah, obwohl das eigentlich zwei Tabellennachbarn sind, schon fast wie ein Klassenunterschied aus. Jonas Hofmann mit Doppelpack in der 10. und 30. Lars Stindl in der 65. Die trafen für Gladbach und brachten die Borussia damit zumindest über Nacht mit nur 59 Punkten wieder auf Platz 4. Leverkusen hat 2 Punkte weniger, könnte dann heute mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln wieder vorbeiziehen.
Tja, und Wolfsburg, die spüren nach diesem desolaten Auftritt wieder den Atem des SC Freiburg im Nacken um Platz 6. Freiburg gewinnt 2:1 gegen Hertha, turbulente zweite Halbzeit nach lahmem Kick in der ersten Hälfte, 3 Tore in 10 Minuten, Grifo traf für Freiburg, Ibisevic gleicht aus per Strafstoß und dann macht Nils Petersen das, was er am besten kann, sein 26. Joker-Tor. Dieser Junge ist unfassbar.
Der ist eine Bank, wenn er von der Bank kommt. Also da kann man wirklich schon fast drauf wetten. Ja, Freiburg nun wieder 1 Punkt hinter Wolfsburg auf Platz 7 und auch der berechtigt ja Stand jetzt zur Europa League, beziehungsweise in dieser Saison, weil ja die Bayern und die Leverkusener ins DFB-Pokalfinale eingezogen sind. Und die Freiburger, die könnten diesen Platz heute Abend dann aber schon wieder an Hoffenheim verlieren. Dazu müsste Hoffenheim aber in Augsburg gewinnen.
Top-Thema.
Die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben in den letzten Jahren ja einiges mitmachen müssen. Nehmen wir nur mal die 90er. Da war die ganze Bandbreite an Emotionen dabei. 2 Meistertitel, der Pokalsieg, aber auch zwischendrin ein bitterer Abstieg. Und auch die 2000er, die waren richtig turbulent in der Pfalz, allerdings einseitig negativ.
Sportlicher Niedergang, aber auch riesige Finanzprobleme drückten auf die Stimmung der Fans. 2011 stieg Lautern aus der Bundesliga ab und kam danach nicht mehr wieder zurück. Trainer wurden getauscht, neue Verantwortliche kamen und die gingen dann auch wieder. Alles half nix. 2018 folgte der nächste Abstieg, dann in die 3. Liga.
Und 2020, also Stand jetzt, da stehen die Roten Teufel vor dem Gang in die Insolvenz, denn auf dem Verein lasten Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro und für die kommende Saison fehlen dem Vernehmen nach weitere 15 Millionen. Und das ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstags von Vereinslegende Fritz Walter. Tiefer Fall ist das schon für die Roten Teufel, ja, aber eventuell einer mit Fallschirm, denn der Begriff Insolvenz klingt jetzt erstmal negativer, als er vielleicht wirklich ist. Die Insolvenz könnte lautern, vielleicht sogar die Rettung bringen. Das sagen die Verantwortlichen, wie hier Aufsichtsrat Markus Merk am RTL-Mikro.
Es ist ein Weg, den wir jetzt gehen müssen, der absolut so zu gehen ist und wir darin nicht den Tiefpunkt sehen, sondern es ist eine Chance, es ist ein Tag der Geburt.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hätte tatsächlich Stand jetzt keinen besseren Zeitpunkt für diese Insolvenz geben können. Die Corona-Krise macht's möglich, denn normalerweise hätte eine Insolvenz ja Konsequenzen für das Lizenzgebungsverfahren des DFB und wäre vielleicht sogar das Ende des großen FCK gewesen. Denn Clubs, die einen Insolvenzantrag stellen müssen, werden eigentlich mit einem 9-Punkte-Abzug bestraft. Normalerweise, aber was ist dann Corona im Moment normal? In dieser besonderen Situation hat der DFB diese Strafe ausgesetzt.
Sportlich hat der Gang in die Insolvenz also erstmal keine Konsequenzen, aber wirtschaftlich ist die Insolvenz die Chance für bessere Zeiten. Die Bedingungen für eine Sanierung durch eine Pleite waren dank Corona nie besser. Die Insolvenz in Eigenverantwortung soll jetzt also der Ausweg sein. 3 Monate gewinnt der Club durch das Verfahren erstmal Zeit und setzt auch seine Gläubiger so ein bisschen unter Druck, ihre Forderungen vielleicht doch noch zu reduzieren, denn einen Schuldenschnitt hatten die zuvor abgelehnt, aber bei einer Planinsolvenz, da werden sie am Ende wohl auch auf 90% ihrer Forderungen verzichten müssen. Vielleicht tut sich da noch was. Darauf wies auch der Generalbevollmächtigte Dirk Eichelbaum hin.
Das ist die letzte Patrone und so wird es auch gehandhabt. Aber in vollem Respekt vor den Gläubigern, die natürlich bei diesem Insolvenzverfahren wie bei anderen Insolvenzverfahren Geld verlieren werden. Das ist bedauerlich. Das ist genau das, was niemand will beim Ganzen, das aber in seiner letzten Konsequenz nicht zu vermeiden ist.
Und ebenso wenig ist bei diesem an sich cleveren Schachzug der Lauterer ein weiterer Kollateralschaden nicht zu vermeiden, denn Teile der Kosten, ja, werden auch von der Allgemeinheit getragen werden müssen, also vom Steuerzahler. Der muss jetzt auch indirekt das Ganze mit ausbaden, das in Kaiserslautern jahrelang mies gewirtschaftet worden ist. Die Bundesagentur für Arbeit wird nämlich in den nächsten 3 Monaten Gehaltskosten von monatlich bis zu 6.900 Euro pro Arbeitnehmer zahlen müssen.
Die Hoffnung der Lauterer, mit dem Schritt der Planinsolvenz aus der schwierigen und existenzbedrohenden Lage rauszukommen, ist auf jeden Fall groß. Der Planinsolvenz muss jetzt aber noch ein Gericht erstmal zustimmen. Das muss noch abgesegnet werden und auch mindestens die Hälfte der Gläubiger muss noch zustimmen. Und dann könnte Stand jetzt der Plan der Lauterer auch umgesetzt werden. Geschäftsführer Sören Oliver Vogt ist zumindest zuversichtlich, dass das am Ende auch erfolgreich sein wird.
Die Belastungen der Vergangenheit haben dazu geführt, dass wir eben heute diesen Antrag gestellt haben. Und die Hoffnung, dass wir jetzt das frische Eigenkapital über die Investoren einsammeln werden, die ist nicht unbegründet. Wir wollen dahin kommen, dass wir in die Zukunft investieren.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages sind die United Volleys aus Frankfurt. Die rüsten nämlich für die neue Saison, wann immer die auch losgehen wird, mit Star Power. Mittelblock Noah Baxpöhler, den hatten sie schon zuvor an den Main gelockt. Und jetzt kommt mit Jakob Günther aus Friedrichshafen noch ein Nationalspieler zu den United Volleys. Ich würde mal sagen, das ist eine Kampfansage in Richtung der eigentlich übermächtigen Konkurrenz aus Berlin.
Ein Flop ist für uns das Hickhack um die Durchführung oder eben Nicht-Durchführung der MLB-Saison. Und der Kampf ums Geld. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, wie verhärtet da die Fronten stand jetzt sind zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft. Wird im nächsten Jahr, beziehungsweise irgendwann jetzt absehbar, Baseball gespielt oder nicht? Und jetzt goss der Liga-Commissioner Rob Manfred Öl ins Feuer. Bei ESPN sagte er, er sei alles andere als zuversichtlich, dass eine Saisondurchführung irgendwie möglich werden könne. Ein Sommer ohne Baseball in den USA, das ist nicht nur für die Amis der Super-GAU und für uns deshalb auf jeden Fall der Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Unser Geburtstagskind des Tages ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Venus Williams wird heute 40. 26 Jahre spielt sie schon professionell Tennis und hat da alles erreicht, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 7 Grand Slam-Titel im Einzel, 4-mal Olympiasiegerin ist sie. 2002, da war sie auch mal die Nummer 1 der Welt und zusammen mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Serena gewann sie 14 Grand Slam-Titel im Doppel und 3 ihrer 4 Olympiasiege. 2010, da stand sie mit ihrer Schwester zusammen auch an der Spitze der Doppelweltrangliste. Ihr Vater war es übrigens, der die beiden Williams-Schwestern zum Tennis brachte und nicht, weil er den Sport so toll fand, sondern weil er das große Geld witterte.
Die Geschichte von Williams ist eine von Talent, ja, von harter Arbeit, ja, und auch von Kalkül. Sie begann kurz vor der Geburt von Venus Williams 1980, als Vater Richard im Fernsehen einen Preisgeldcheck im Tennis sah. 40.000 US-Dollar für einen Turniersieg. Da wusste ich bin im falschen Business, sagte der Vater damals und fasste den Entschluss, dass seine Tochter Tennisprofi werden sollte. Als Venus Williams 1994 als 14-Jährige ihr erstes Profimatch bestritt, ahnte noch niemand, dass sie nur 8 Jahre später an der Spitze der Tennis-Weltrangliste stehen würde. Niemand außer Vater Richard. Sie will Wimbledon gewinnen. Sie wird ein Champion sein. Das sagte er, als sie 12 war und er sollte recht behalten. Es folgten ganze 5 Wimbledon-Siege.
Und wer an Venus denkt, denkt eben automatisch auch an die Schwester Serena und an unzählige Duelle zwischen den beiden. Im Sister Act, da liegt Serena mit 18-12 Siegen vorne und die Geschichte einer der größten Rivalitäten im Damentennis ist andererseits auch eine des gemeinsamen Erfolgs, denn sie sind Kämpferinnen für Gerechtigkeit. 2006, da veröffentlichte Venus vor dem Wimbledon-Turnier einen Artikel in der Londoner Times, in dem sie dasselbe Preisgeld für Männer und Frauen forderte und Anfang 2007, da beugten sich die Veranstalter auch dem öffentlichen Druck. Venus feierte diesen Erfolg zusammen mit ihrem 4. Titel an der Church Road.
Einen weiteren Kampf, den bestreitet Williams immer noch gegen das Sjögren-Syndrom. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die zu chronischer Müdigkeit führen kann. Manchmal habe ich vor Schwäche nicht einmal den Schläger halten können, sagte Venus Williams mal. Umso beeindruckender, dass sie 2017 noch einmal im Finale von Wimbledon stand, 20 Jahre nach ihrem ersten Grand-Slam-Finale bei den US Open.
Mittlerweile ist Venus Williams auch Designerin mit eigener Modelinie und erhält ein Büro für Innenarchitektur und ist Teil einer amerikanischen Gameshow und auch noch Mitbesitzerin des Footballteams Miami Dolphins. Und alleine an Preisgeld kassierte sie bisher über 42 Millionen Dollar. Papa Williams hat sicher auch ein bisschen was davon abbekommen. und für das Leben nach der Tenniskarriere hat sie damit definitiv ausgesorgt, auch wenn das sicher noch warten muss. Aktuell steht sie auf Rang 67 der Tennis-Weltrangliste und ist damit die älteste Top-100-Spielerin der Geschichte. Und diese Geschichte ist definitiv noch nicht zu Ende.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute mit einem Mann, der zu einer Legende in seinem Sport werden sollte. Das hat er aber vor allem seinem Wunderpferd zu verdanken. Haller und Hans-Günther Winkler, die trugen sich am 17. Juni 1956 in die Geschichtsbücher des Reitsports ein bei den Olympischen Spielen in Stockholm. Und das kam so.
Die deutsche Mannschaft lag zu diesem Zeitpunkt in Führung. Hans-Günther Winkler ging mit den wenigsten Strafpunkten in den zweiten Umlauf unter ganz besonderen Umständen. Die Reitsport-Reporterlegende Hans-Heinrich Isenbart kommentierte damals diesen Ritt für den Norddeutschen Rundfunk.
Sie wissen sicher alle, dass sich Winkler im ersten Umlauf am vorletzten Sprung einen Leistenbruch zugezogen hatte. Aber als er hier ritt, wussten es nur wenige Menschen im Stadion. Die es wussten, auf der Teilnehmertribüne, die konnten nicht hinsehen. Und mir, der ich von meinem Platz aus hören konnte, was für wütende Schmerzen Winkler haben musste, läuft bei diesen Bildern wieder ein kalter Schauer über mich.
Winkler wollte unbedingt Gold. Zwei Weltmeistertitel hatte er zu diesem Zeitpunkt schon, aber olympisches Gold, das war nochmal was ganz Besonderes, erklärte Winkler später. Er sagte, ich wollte diese Medaille, weil ich wusste, das ist die Krone.
Null Fehler. Einen Null-Fehler-Ritt hatte es zu diesem Zeitpunkt noch von niemandem gegeben. Einer der Beobachter beschrieb die Szene dann so. Im Bogen, durch den Haller hinüber tänzelt zur zweiten Diagonale, sehen wir, wie Winkler zusammensinkt, fast haltlos im Sattel hin und her schwankt.
20.000 Zuschauer halten den Atem an. An diesem letzten Tag der Reiterspiele erleben sie wahrlich Großes beim großen Jagdspringen, beim Höhepunkt. Der Reporter damals kommentierte es so.
Haller, was geht in dir, treuem Pferd, jetzt vor? Alle unsere Wünsche, Hoffnungen, Gedanken sind bei dir. Jetzt über dem Sprung, nun die Kombination, wir regen uns mit dir, wir springen mit dir.
Doch dann wieder ein Schrei, wieder das Schwanken im Sattel. Blitzartig durchzuckt es uns. Wie soll das in der Dreierkombination werden? Das Wunder geschieht. Haller geht die Kombination allein, drückt sich dreimal an der richtigen Stelle ab.
Ist das überhaupt möglich? Kann ein Pferd alleine ohne die Einwirkung des Reiters so schwierige Hindernisse überwinden? Winkler hat später gesagt, ganz ohne seine Hilfe hätte Haller das sicher nicht gekonnt, aber ein anderes Pferd hätte diese Leistung gar nicht bringen können. Das Pferd hatte nämlich, so Winkler, menschliche Intelligenz.
Werde aber Haller lacht noch immer. Man merkt es bis zu uns herauf. Die hat eine Ahnung, worum es sich hier handelt. Haller sagt, nun kommt das Gatter, viel Fehler kann es nicht mehr machen.
Und das war der erste fehlerfreie Ritt dieses Tages und da brachte Hans-Günther Winkler seinen ersten von zwei olympischen Siegen, die Goldmedaille im Einzel und dann auch in der Mannschaftswertung. Zum ersten Mal gab es eine Siegerehrung, bei der alle Reiter im Schritt ein- und ausritten, sonst hätte Winkler die Schmerzen nicht mehr ertragen. Er erinnert sich damals, die ganze Geschichte ist eine Nachkriegsgeschichte, die man heute gar nicht nachvollziehen kann. Und je mehr ich sie erzähle, desto unwahrscheinlicher wird sie für mich. Wenn ich die Geschichte dann wirklich überdenke, weil die Leute immer intensiver fragen, dann sag ich, es ist wirklich ein kleines Wunder, was dieses Pferd mit mir gemacht hat. Winkler und Haller, ein echtes Dreamteam.
Haller beendete ihre Karriere 1961 und ihr Tod im Alter von 34 Jahren am 19. Mai 1979 wurde sogar in der Tagesschau gemeldet. In Bronze gegossen steht sie heute vor dem Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei in Warendorf und im Winter, da trägt sie eine warme Pferdedecke mit den Initialen ihres Reiters, HGW.
Stand jetzt aktuell.
Da waren es nur noch acht BBL-Teams, die ab heute in München in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft spielen. Nach der Gruppenphase geht's also jetzt im K.O.-Modus weiter und jetzt beginnt sie diese wirklich heiße Phase der Meisterschaft. Aber auch die läuft anders ab, als wir es aus den letzten Jahren kennen.
Ganz genau, denn das Programm ist deutlich geraffter, denn es wird nicht im Best-of-Five-Modus gespielt, sondern der Sieger wird in nur zwei Partien ermittelt, also im Hin- und Rückspiel und das Team mit den dann zusammengerechnet meisten Körben ist weiter und steht in der nächsten Runde.
Ins Viertelfinale sind zwei Teams mit wirklich blütenweißer Weste eingezogen. Alba Berlin und das Überraschungsteam Ratiopharm Ulm. Die haben alle ihre vier Gruppenspiele gewonnen, gehen natürlich mit viel Selbstvertrauen und richtig, richtig breiter Brust an ihre nächsten Aufgaben. Alba trifft am Donnerstag auf Göttingen. Ulm muss bereits heute ran zu Spiel 1 gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt.
Und heute sind auch die Bayern dran. Die waren als großer Favorit in das Turnier gestartet, doch dann verloren sie in der Gruppenphase 2. Von 4 Spielen beendeten die Gruppenphase überraschend nur auf Platz 3. Vielleicht ist es sogar ein bisschen Taktik dahinter. Damit konnten sie immerhin Alba Berlin für das Viertelfinale aus dem Weg gehen. Aber jetzt geht es gegen die MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Ist auch keine leichte Aufgabe.
Und da dürfen sie sich solche Nachlässigkeiten wie im letzten Gruppenspiel gegen Oldenburg natürlich nicht erlauben. 14 Punkte am Stück hatten die Bayern gegen die Oldenburger allein im Schlussviertel kassiert und wirkten dann doch etwas ratlos, wie hier Paul Zipser in der Pressekonferenz.
Dann ist Oldenburg ins Rollen gekommen und wir haben es einfach nicht geschafft, aus diesem Loch rauszukommen und wir haben nicht zusammen versucht rauszukommen. Wir hatten in Einzelaktionen ein bisschen zu viele. Ich kann mich an meinen Wurf dann zum Beispiel auch noch erinnern. Also ja, das darf uns aber nicht passieren.
Einzelaktionen sind nicht der Weg zum Erfolg. Teamgeist ist das, was jetzt gefordert ist. Das sagt Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. Der glaubt, dass das geschlossenste Team am Ende ganz oben stehen wird.
Und was sagt unser Stand-Jetzt-Experte? Worauf kommt es jetzt für die Teams in der K.O.-Runde an? Und wem kommt vielleicht auch der ungewohnte Playoff-Modus mit Hin- und Rückspielen zugute? Daniel Wellmann, bitte.
Es gibt ja einige Mannschaften wie Bamberg, Ludwigsburg, Oldenburg, die das System hier schon aus der Champions League kennen. Aber ich glaube nicht, dass das deren Vorteil ist. Es ist nur deren Hintergrundwissen, dass sie wissen, wie man sowas spielen könnte. Aber es ist halt sehr viel Konjunktiv dabei. Es hängt dann natürlich davon ab, wie man die Mannschaft einstellen wird, wie die Verteidigungsleistung sein wird. Und ich denke, ein gutes Hinspiel ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und dass man dann möglichst eine hohe Punktdifferenz schon rausholt, damit man das Rückspiel ein bisschen lockerer angehen kann. Taktierung kann sinnvoll sein, muss aber nicht sein. Ich hoffe und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass dieses Format sehr spannend werden kann.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und was liegt außer Basketball heute noch sportlich an? Natürlich Fußball-Bundesliga und der 32. Spieltag. Da geht's noch weiter.
Frankfurt empfängt die Chaoten des Saisonendspurts, den FC Schalke 04. Dortmund erwartet Mainz 05, Düsseldorf muss nach Leipzig und Köln fährt zum Derby nach Leverkusen. Außerdem spielt der FC Augsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim.
In England geht heute die Premier League wieder los. Und in Spanien wird natürlich auch gekickt, aber da wird ja jetzt jeden Tag gekickt, damit die Spanier in La Liga ihr Programm noch durchziehen können. Tja, und das war's Stand jetzt von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und das machen wir selbstverständlich dann auch morgen wieder.
Kommt gut durch den Mittwoch. Danke, dass ihr heute mit dabei wart und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr dann auch eine kleine Bewertung abgeben, also Sterne verteilen. Stand jetzt freuen wir uns auch über eure Gedanken und Anregungen. Sagt auch gerne weiter. Lasst klicken auf Stand jetzt und mein Sportpodcast.de.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Danke für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.